Ich bin Sharon Zucker und das ist «Mies Zürich».
Der Podcast.
Bei mir im Studio ist Priscilla Schwendimann. Sie ist reformierte Pfarrerin in Zürich, 28 und lesbisch. Und jetzt bist du, glaube ich, wahnsinnig happy, Priscilla, nach dem grossartigen «Ja zur Ehe für alle», wo alle Kantone in der Schweiz zugestimmt haben.
Ja, das Gefühl ist wirklich absolut unfassbar. Ich weiss noch, wir sind im Auto gehockt bei den ersten Hochrechnungen und dann haben wir gesagt, können wir dem jetzt wirklich glauben? Und dann eigentlich erst so bei der zweiten Hochrechnung haben wir gedacht, hey, das ist wirklich so. Es war also crazy. Wir haben so viel Freude gehabt. Es ist genial.
Es ist ein sehr schönes Zeichen auch von der Schweiz. Also schwule, lesbische Menschen dürfen jetzt auch heiraten. Du hast dich sehr auch für diese Vorlage eingesetzt. Jetzt ist das angenommen worden. Was ist jetzt der nächste Step, wo du dafür kämpfen willst?
Ich glaube, der nächste Step ist wirklich, dass ich einfach zuerst mal der Schweiz danke, dem Land, wo mein Land ist, sage danke. Danke, dass ihr bekennt, dass wir mit euch gehören, dass wir zu euch gehören, dass ihr euch nicht von der Gegenkampagne habt einlullen lassen, sondern dass ihr wirklich gesagt habt, nein, wir finden gleiche Rechte für alle. Und das tut einfach mal gut. Und ich denke, das dürfen wir jetzt einfach mal setzen lassen. Und ja, jetzt heisst es für mich einfach einmal Pause machen und noch gar noch nicht in den nächsten Kampf zu treten.
Ein Kampf war es vielleicht nicht, aber es war nicht ganz einfach. Du hast dich geoutet vor ca. 9-10 Jahren. Deine Familie ist in einer Freikirche und du bist so gross geworden. Das war sicher nicht einfach damals. Wie war das für dich, dort zu sagen, ich bin lesbisch?
Also ich hatte eine schöne Kindheit gehabt, das ist mir mega wichtig zu betonen. Ich war auch gerne in dieser Freikirche. Das war wirklich mein Zuhause. Ich habe mich, neben meiner Familie bin ich dort, habe ich mich wohl gefühlt. Und als ich gemerkt habe, dass ich auf Frauen stand, war das sehr schwierig, vor allem in erster Linie für mich selber, weil das, ich habe mir das nicht vorstellen. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das gibt. Also es ist ja doch schon wieder 10 Jahre her. Und dann ist es mir auf einem ganzen langen Weg gegangen, in mir selber drin und dann natürlich auch gegen aussen, mit meinem Umfeld. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also das finde ich schon ganz wichtig. Ein Coming-out ist nicht einfach. Also ich bin wirklich, das muss man sich vorstellen, wie wenn jemand die unterste Karte von einem Kartenhaus rauszieht und alles bricht zusammen. Und so habe ich das erlebt, in mir selber drin. Es war sehr, sehr schwierig gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass ich doch auch das Umfeld dann haben, mich in dem unterstützt hat, ein neues Umfeld aufbauen, das uns sehr auf dem Weg dann auch begleitet hat.
Am Anfang hast du erzählt, wie schwierig das war, weil du zeitweise auch mit deiner Familie nicht Kontakt gehabt hast. Wie hat sich das wieder eingepegelt?
Ich denke, das muss einem schon bewusst sein. Das Coming-out betrifft ja nicht nur eine Person, die sich selber outet, sondern es betrifft auch das ganze Umfeld. Und ganz viele Menschen müssen sich dann wie neue Fragen stellen. Und ich bin irrsinnig dankbar, dass ich heute einen sehr guten und sehr engen Kontakt habe mit meiner Familie. Dass meine Familie mich auch in dem ganzen, in den letzten Monaten, wo ich doch auch recht stark Wahlkampf gemacht habe, mich unterstützt haben. Und ich denke, vieles braucht Zeit. Es braucht eine faire Auseinandersetzung, es immer wieder aufeinander zugehen. Und, da werde ich jetzt sehr christlich, den Willen und die Bereitschaft, immer wieder zu vergeben, sich selber, dem Gegenüber und zu sagen, ja, es ist nicht immer einfach.
Deine Familie hat also einen Turnaround gemacht, hat dich akzeptiert, ihr habt wieder Kontakt und das ist alles gut. Was auch schwierig war bei dir, du hast Depressionen gehabt während deinem Outing, kurz vorher, kurz nachher. Wie du erzählt hast, es war nicht eine einfache Zeit. Deine gesamten Freunde rund um dich herum waren auch in einer Freikirche, haben sogar zusammen gelebt. Und wo die erfahren haben, beziehungsweise wo du gesagt hast, dass du eine Frau liebst, haben sie nicht wahnsinnig gut reagiert, sondern gesagt, du lebst in Sünde. Jetzt könnte man ja einfach sagen, Homosexualität ist aus religiöser Sicht etwas nicht gutiertes. Wieso bist du trotzdem religiös geblieben?
Ich denke, das ist jetzt, jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ich denke, es ist einfach das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, ist es undenkbar gewesen, dass es das gibt. ich habe das ja auch selber geglaubt, dass das Sünde ist. Ich musste selber auf einen ganz langen Weg gehen, wo ich gemerkt habe, dass ich eben auch auf Frauen stehen bin. Ich habe selber ins Loch. Ich konnte daher sehr gut nachvollziehen, warum mein Umfeld auch nicht positiv reagiert hat. Meine Leute haben gesagt, sie können nicht mit unserem Tisch hocken, wir so sündig sind. Das zeigt auch die Vorstellung, wie man mit homosexuellen Menschen umgeht. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig. Man sieht nicht, dass Menschen homosexuell sind, sondern man sagt, man redet immer vom homosexuellen Lebensstil. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz grosser Schritt, den ich merken musste. Es ist nicht ein Lebensstil. Mhm. Ich entscheide mich nicht, homosexuell zu sein. Ich bin es. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich irgendwann hatte. Und zu der Frage, warum ich noch glaube, auf jeden Fall. Ich kann nicht nicht glauben. Gott hat mich in dem nie losgelassen. Und das ist, glaube ich, das Schönste an dem Ganzen. Ich habe ganz am Anfang, als ich mich geoutet habe, habe ich so einen Moment gehabt, das weiss ich wie, als wäre es gestern gewesen. Ich war so verletzt gewesen, und dann habe ich ein Buch gelesen, was ist so besonders an Gnade, hat das geheissen. Und dann habe ich wie gecheckt, Priscilla, du musst einfach vergeben. Wenn du jetzt nicht vergisst, dann wirst du an dem zerbrechen. Und Gott geht mit mir durch das unendliche Leiden durch. Und das hat mich gedreht und ich habe wie irgendwann gecheckt, ich muss Pfarrerin werden, damit ich das mit der Welt teilen kann, dass es eine andere Stimme gibt, die zeigt, dass Gott Menschen nicht loslässt.
Du sagst auch noch etwas anderes in diesem Zusammenhang. Also du sagst, wir müssen die Bibel in einem Kontext lesen, in einem historischen und kulturellen Kontext. Was heisst das genau?
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Da muss es wirklich bewusst sein. Die meisten Leute haben das Gefühl, man liest die Bibel und dann nimmt man einfach immer das, was dort steht, und betreibt es auf heute. Das ist so die gängige Art und Weise, oder? Dass wenn die Leute kommen, mir die Bibel hinknallen und sagen, das steht, oder? Und wir müssen uns immer fragen, wenn wir ein Buch lesen, was haben wir vor uns? Also, lese ich jetzt eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu «Wie bewegt sich Wasser fort?» oder lese ich einen Roman? Und diese Frage müssen wir mit Bibel lesen auch stellen. Was lese ich da? Und ich habe wie gemerkt, wenn ich die Bibel lese, dann ist das für mich ein Buch, wo Menschen Gott begegnet sind. Aus ganz persönlichen Geschichten, die einem erzählt werden, aber eben in einer Zeit drin, wo sie gelebt haben. Das Buch ist mehrere tausend Jahre jährig. Und ich denke, da ist ganz wichtig, mir bewusst zu werden, damals war es normal, dass ein 14-jähriges Mädchen verheiratet wurde. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Mhm. Und dem denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir das immer ins Heute übertragen und uns fragen, was will uns die Geschichte mitgeben. Weil am Ende, glaube ich, ist Gott ein Beziehungsgott. Und es geht im Endeffekt immer um die Beziehung und nicht um die Regeln, du sollst das machen oder das machen.
Gut, jetzt offene Menschen können dem zustimmen und sagen, ja, das stimmt, oder man muss es im heutigen Kontext anschauen, du deine Frau bzw. deinen Mann nicht betrügen. Damals ist es wirklich darum gegangen, nur um heterosexuelle Pärchen. Jetzt, heute tut man das erweitern, auch auf queere Menschen. Jetzt gibt es aber sicher auch Leute, die halt nicht so offen sind oder die dem nicht können zustimmen können. Wie gehst du mit dem um? Also findest du bei älteren Leuten zum Beispiel gerade auch Gehör für diese Einstellung, dass man die Bibel im einem Kontext von heute anschauen muss?
Ich würde sagen, in der Landeskirche auf jeden Fall. Und wenn ich Menschen begegne, die die Bibel anders lesen, dann kann ich das auch gut stehen lassen. Weil ich weiss, es gibt unterschiedliche Zugänge und ich bin nicht in jeder Hinsicht hässig auf sie. Sondern ich sage ganz oft, auch gerade die letzte Woche, habe ich immer wieder sagen, wir «we agree to disagree». Also wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht werden einigen und begegnen uns trotzdem in Liebe.
Sogar wenn jemand sagt, du lebst in Sünde als lesbische Frau?
Ja, weil ich wahrscheinlich Sünde anders definiere wie die Person. Oder die Person nicht sagen, Sünde ist, wenn du dich nicht an eine Regel haltest. Und wenn ich die Bibel lese, ich habe gerade am Sonntag mit einer Freundin über das diskutiert, Sünde ist für mich all das, was nicht lebensfördernd ist. Das heisst, dort, wo ich das Leben nicht zum vollsten lebe. Und ich denke, die ganzen Gesetze, die wir in der Bibel haben, gerade im Ersten Testament, die sind damals, nach dem damaligen Verständnis, haben sie das sollen unterstützen. Also sozusagen den Nächsten oder die Nächste zu lieben, Gott zu lieben, sich selber zu lieben. Und heute denke ich, ist es viel mehr, wenn ich zum Beispiel in der Beziehung zu meiner Frau oder zu meinem Umfeld, dann muss ich ja immer wieder austarieren, was braucht es, dass meine Liebe voll auf die andere Person geht. Und ich denke, das ist das Gleiche. Macht das Sinn?
Ja, ich glaube, es macht Sinn im Sinne von, du bist einfach wahnsinnig tolerant, auch den nicht toleranten Leuten gegenüber.
Ja, weil ich würde denken, wenn ich sie auch exkludiere, dann bin ich nicht besser wie sie. Ein Problem wird es für mich dann, wenn man anfängt, Theologisches und Zivilrechtliches zu vermischen.
Kannst du das Beispiel machen dazu?
Also zum Beispiel, wenn Menschen sagen, ich stimme aus theologischen Gründen nein bei der Ehe für alle, dann muss ich sagen, ich respektiere das, aber das ist ein Argument, das ich nicht gelten lassen kann, weil ich finde, die zwei Sachen sind zu trennen. Und darum habe ich auch nie theologisch argumentiert in dem Abstimmungskampf, der hinter uns liegt.
Du betreibst mit deiner Pfarrkollegin Claudia einen Insta- und YouTube-Kanal, der heisst «Holy Shit», ich finde den Titel schon mal sehr gut. Und dort redet ihr über ganz viele Themen, die jetzt nicht unbedingt nur mit den Kirchen oder mit der Bibel oder mit der Religion zu tun haben. Zum Beispiel redet ihr über das Coming-out, über Selbstbefriedigung, über Homosexualität allgemein, natürlich auch über die Bibel. Und ihr wollt damit ein junges Publikum ansprechen. Klappt das so?
Ja, ich denke, wir kriegen recht viele Rückmeldungen. Das berührt uns auch extrem. Unsere Erkenntnis war einfach irgendwann, wir bewegen uns ja auch mehrheitlich in den sozialen Medien, weil wir alle selber sehr, sehr jung sind. Und wir haben gemerkt, die sozialen Medien sind vor allem beleidigt von Freikirchen, die eine sehr konservative Haltung kundtun. Das machen sie sehr gut. Da muss ich sagen, habe ich auch extrem grossen Respekt davor, was da alles geleistet wird. Und die reformierte Kirche hat da, um es auf den Punkt zu bringen, sehr massiv versagt. Sie ist nämlich nicht existent für junge Menschen und wir versuchen das zu ändern. Wir versuchen, einen anderen Blickwinkel auf die Themen aufzuzeigen. Und wir merken an den Reaktionen, an den Rückmeldungen, die wir bekommen, dass die Menschen undankbar sind, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Wo ich notabene ganz wichtig finde, zu betonen, der existiert schon seit über 20 Jahren, der reformierte Kirche. Wir scheitern einfach oft an der Kommunikation.
Muss man dann ein bisschen schocken, damit man die jungen Leute anspricht, damit sie überhaupt ein offenes Ohr haben für Religion und für Kirche?
Oh nein, ich denke gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich Menschen schocken will, sondern ich will einfach möglichst authentisch sein. Und es geht mir auch nicht darum, die Leute zu catchen mit extremen Aussagen, sondern ich versuche einfach sehr, sehr, oder wir versuchen sehr, sehr authentisch zu sein in dem, was wir machen und zu sagen, hey, das ist im Fall auch eine Möglichkeit, so sehen wir das. Wir versuchen in der Hinsicht einfach die Vielfalt zu fördern.
Die freien Religionsgemeinschaften, sage ich jetzt mal, die versuchen ja wirklich auch Leute überzukommen. Du hast vorher gesagt, die machen das auf eine gute Marketingart in dem Sinn. Ist es dann überhaupt nötig, dass man missionieren muss?
Ich finde, Missionieren hat immer so eine sehr negative Konnotation. Ich meine, was macht jedes Unternehmen dort Missionieren? Es macht betreibt Marketing, oder? Ich finde, man kann das negativ nehmen, wenn man sagt, man haut Leute die Bibel über den Kopf, dann finde ich das sehr, sehr problematisch. Wenn Menschen zu mir kommen, ich bin Pfarrerin, sie wissen, auf was sie sich einlassen, sie wissen, da treten sie jemandem gegenüber, die an Gott glaubt und dann jemand mich fragt, hey, ich habe da ein Problem, dann sehe ich kein Problem drin, wenn ich sage, hey, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich und dann tut mir das gut. Und dann ist das für mich in dieser Hinsicht nicht etwas Schlimmes, sondern es ist einfach ein Teilen von dem, wofür mein Herz brennt. Und wenn man das als Missionieren und negativ konnotieren versteht, dann tut mir das leid. Ich kann nur sagen, der Wunsch dahinter ist ein extrem positiver und ich verurteile niemanden, der sagt, ich kann damit nicht anfangen.
Es ist so, es hat immer weniger junge Leute in der Landeskirche. Jetzt könnte man einfach sagen, Religion ist halt nicht in Mode, so what, da kommt halt etwas anderes in Mode. Kann man das nicht einfach so stehen lassen und sagen, ja gut, das ist jetzt halt einfach vorbei mit dieser Religion?
Ich denke, da muss man eine grosse Unterscheidung machen. Was nicht mehr in Mode ist, sind Institutionen. Das ist ein Problem, das auch ganz viele Vereine haben. Die Mitgliederzahl nimmt ab. Das sieht man auch, wenn man in der Queer-Community schaut. Es ist für ein Los nicht immer einfach, Mitglieder zu gewinnen. Auch für eine Pride ist das sehr schwierig. Man denkt, die holen 50'000 Leute auf die Strasse und haben ein paar hundert Mitglieder. In dieser Hinsicht würde ich sagen, das ist eine gesellschaftliche Frage und nicht unbedingt eine religiöse Frage. In dieser Hinsicht müssen wir auch sagen, dass soziologisch gesehen die Religiosität der Menschen zunimmt, einfach viel individualistischer.
Also quasi so, dass man zwar vielleicht glaubt, aber nicht mehr unbedingt in eine Kirche geht oder in eine Moschee oder in eine Synagoge oder so.
Ja, dass man einfach sagt, ich habe meinen Glauben und ich mache das genauso, wie ich das will. Das passt auch zu unserer Zeit. Oder? Ich denke mir oft, ein iPhone, oder? Immer I, immer ich, oder? Ich will meinen Glauben so, wie ich ihn will. Und ich meine, an dem ist auch gar nichts falsch und ich verstehe, woher das kommt. Und das ist unsere Gesellschaft, wie sie heute funktioniert. Das ist Generation Y und Z. Nie funktioniert das so. Und ich habe aber gemerkt, für mich, ich kann nur für mich reden, dass es manchmal einfach gut tut, zu wissen, ich bin in einer Gemeinschaft. Und ja, mal schauen. vielleicht kann ich das jungen Menschen schmackhaft machen und wenn nicht, dann ist es so.
Also ich kann mir jetzt Gott zum Beispiel nicht vorstellen. Es ist nicht in meiner Vorstellungskraft. Möchtest du mich jetzt überzeugen davon oder lässt du mir das jetzt einfach sein?
Nein, ich wollte dich überhaupt nicht überzeugen. Ich finde, überzeugen ist immer gefährlich. Was ich gerne mache, ist mit dir in Kontakt treten und mit dir darüber reden. Und wenn du Fragen hast, dann ich die gerne beantworten. Und ich erzähle gerne von meinem Glauben, wie mich das existenziell bewegt. So. Und was du damit machst, da habe ich absolut Vertrauen in dich, dass du das handhaben wie das für dich stimmt. Ich denke, das ist ganz wichtig, wegzukommen von dieser Vorstellung. Ich wollte jemandem etwas über den Kopf ziehen. Das hängt uns leider noch sehr nach als Kirche. Das hat auch seine Gründe, weil wenn wir die Kirchengeschichte schauen, ist sehr viel schief gegangen. Und ja, da haben wir mir Buße zu. Ich denke, gerade auch in der queer Community haben wir als Kirche massiv versagt. Und wir müssen uns immer wieder entschuldigen. Wir können nicht mit erhobener Nase durch die Welt laufen, sondern gebückt und sagen, es tut uns leid. Und wir wollen euch dienen in dieser Hinsicht. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Haltung.
Es gibt viele Leute, du hast es vorher angesprochen. Ich kenne auch ein paar von den Leuten, die religiös sind, für sich selber, die sagen, ich glaube an einen Gott oder an eine höhere Macht, aber ich würde, wie gesagt, einfach nie in eine Institution. Kirche sagt mir nichts, das sagt mir nichts. Wieso nochmal findest du aber wichtig, dass man so einer Institution angehört? Oder zumindest ab und zu mal dort angeht? Du jetzt als Pfarrerin?
Mhm. Also ich sage den Leuten immer wieder, ich meine, ich habe jetzt sehr viel Zeit, ich führe 8 bis 12 Seelsorgespräche pro Woche, das ist ziemlich viel für ein 60% Pensum, wo ich sonst auch noch ganz viel machen muss. Ich könnte die Arbeit, die ich mache, nicht machen, gratis. Also es ist ganz wichtig, die Leute, die zu mir kommen, ich verrechne ihnen keinen Rappen. Das ist nur möglich, weil ganz viele Menschen in der Schweiz sagen, ich bin hier Mitglied, weil ich weiss, dass es für andere Leute wichtig ist. Und dem sage ich immer, hey, meine Arbeit muss auch bezahlt sein, so wie jede Arbeit bezahlt sein muss. Und wie cool ist das, wenn ich irgendwo Mitglied bin und damit kann für das Menschen, die sich vielleicht etwas nicht leisten können, es doch in Anspruch nehmen. Und der zweite Aspekt ist für mich wirklich, manchmal schafft man etwas auch nicht allein. Also manchmal gibt es doch Glaubenskrisen, manchmal weiss man nicht weiter. Ich denke, unsere Gesellschaft leidet massiv an Einsamkeit. Ich merke das bei diesen Beerdigungen, die ich auch schon gemacht habe, wo niemand gekommen wäre, wenn wir nicht dazu öffentlich eingeladen hätten. Und da dürfen wir Gemeinschaft erleben. In Chile lebt Gemeinschaft, und zwar so divers, wie wir als Menschen sind. Das führt manchmal zu Reibereien, aber es ist auch etwas mega Schönes.
Du hast ja in der St. Peter-Kirche hast du Stellvertretung gemacht, wo du als Pfarrerin. Hat es dort Leute gegeben, die gefunden haben, also das liegt mir jetzt überhaupt nicht mit dieser jungen Frau, die da, weiss ich, wie offen predigt. Und dann ist sie noch lesbisch. Ich sage das extra so plakativ.
Nein, gar nicht. Also man muss wirklich sagen, ich habe die Gemeinde in St. Peter, also immer noch, ich habe sie geliebt. Meine Frau und ich, wir sind so warmherzig aufgenommen worden. Im Gegenteil, sie haben sich manchmal eher schützend vor mich gestellt und gesagt, Priscilla, jetzt wirst du da so projiziert und reduziert auf dein Lesbischsein und du bist so viel mehr. Und das hat mich mega berührt. Oder? Ich meine, ich laufe nicht in meiner Kirche um und erzähle anderen Leuten, dass ich lesbisch bin, sondern ich bin das halt auch noch. Aber sonst mache ich ja das, was jede andere Pfarrperson auch macht. Und ich bin sehr geschätzt worden. Und
vielleicht auch sogar für deine Offenheit. Jetzt ja nicht nur homosexuelle Themen gegenüber, sondern allgemein. Also wenn du sagst, man muss die Bibel anschauen im kulturellen und historischen Kontext, dann ist das ja auch schon revolutionär eigentlich.
Also es war eigentlich ganz lustig, weil der St. Peter ist viel liberaler, als ich das bin. Oder als ich es bin. Der St. Peter ist eigentlich die liberalste Kirche in Zürich. Das ist auch ihr Ruf, wo sie hat. Es hat also Diskussionen gegeben, wo ich dort hingekommen bin, ob ich wirklich dort hinpasse, ob ich nicht zu konservativ bin. Ich habe dann auch gerade den Talar wieder eingeführt. Das haben manche Leute nicht so toll gefunden. Aber es hat einfach wunderbar gepasst, wirklich. Man kann sagen, wie es Faust aufs Auge. Es war einfach toll gewesen. Und ich denke in dieser Hinsicht, das Wichtigste ist immer das Authentischsein. Wenn die Leute mich spüren, die Leute müssen wissen, die erzählen mir nicht irgendetwas, das in ihrem Leben keine Relevanz hat. Wir haben eine Reihe zum Hiob gemacht, also zum Leiden. Und dann habe ich halt auch mal gesagt, es gibt Momente, wo ich Gott nicht verstehe. Und dann dürfen wir einfach mal hässig sein. Und das haben die Leute mega geschätzt. Und ich denke, Was bin ich denn für eine Pfarrperson, wenn ich irgendetwas erzähle, das überhaupt nichts mit der Lebensrealität der Menschen zu tun hat? Und das schätzen die Menschen.
Seit dem August hast du ein neues Pfarramt, wo sich um die LGBTQI+, ich versuche jetzt alle die Buchstaben zu sagen, wo sich auf die Queer Community fokussiert. Was ist denn anders jetzt in dieser Pfarrgemeinde?
Also anders ist sicher, dass wir noch komplett in der Konzeptphase sind. Die Idee war ja ursprünglich, dass wir die ersten 3-4 Monate Konzept machen und dann anfangen. Und jetzt ist es so, dass jetzt die letzten 2 Monate eben sehr viel draufgegangen ist wegen der Diskussion um die Ehe für alle, wo wir viele Vorträge gemacht haben, Podien und so weiter und so fort. Und ich schon extrem viele Seelsorgeanfragen habe. Ich habe es vorher gesagt. Und in der Hinsicht sonst, also finde ich ganz wichtig zu betonen, es steht wie noch nichts, oder? Ich habe eigentlich eine grüne Wiese vor mir, wo ich jetzt neu bespielen und wo ich wie herausfinden mit der Community zusammen, was brauchen wir überhaupt.
Ist es dann anders jetzt in deiner Vorstellung, als wenn es ein Pfarramt wäre für eine nicht-queere Community?
Ich denke, es ist anders, weil es so eine Stelle noch nie gegeben hat. Im Sinne von, es hat noch nie eine Stelle gegeben, wo jemand einfach machen konnte. Sonst ist es immer so, wenn man in eine Pfarrstelle hineingeht, dann ist ganz klar, dann hat man Gottesdienst, dann hat man Unterricht, dann hat man die Beerdigung, dann hat man die Hochzeit, dann hat man das. Das ist eigentlich doch recht viel klar. Und das ist bei mir jetzt überhaupt nicht so. Ob das nur so ist, wie das Thema queer ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich denke, nicht nur. Also zum Beispiel ist ja mein Ziel, auch junge Menschen abzuholen. Und das hat ja nicht damit zu tun, ob sie queer sind oder nicht.
Aber es ist ein Pfarramt für queere Menschen. Das verstehe ich schon richtig.
Absolut. Also das Ziel ist wirklich, dass wir ein Zuhause schaffen, wo queere Menschen ankommen dürfen, wo sie sein dürfen. Wo aber, das ist mir ganz wichtig, wir werden, wenn wir dann irgendwann Gottesdienst anbieten, werden wir keine Eingangskontrolle machen. Ist die Person jetzt queer? Bitte zeig deinen Ausweis. Nein, überhaupt nicht. Also es ist in der Hinsicht, es sollte eine offene Kirche sein, wo jeder Mensch willkommen ist. Und das Ziel ist nicht, dass wir in unserem Gottesdienst uns selber dafür feiern, dass wir queer sind. Ein Gottesdienst dient, um Gott zu loben und zu preisen. Und dass es dann einfach zusätzliche Gefäße gibt, wie eben spezielle Seelsorge. Bible Studies, wo wir das auseinandernehmen, in dem Bereich, wie kann man das queermässig auseinandernehmen. Aber sonst sollte es wirklich offen sein, auch für Heteros.
Und auch für anders religiöse Menschen, die einfach mal reinschauen wollen und sich wohlfühlen, weil es das vielleicht in anderen Religionen eben nicht oder noch nicht gibt.
Absolut. Also ich habe auch schon eine Anfrage bekommen von einem muslimischen Pärchen, wo sich überlegt, reformiert sich trauen zu lassen, wie sie das gerne würden.
Und aber muslimisch zu bleiben.
Ja, das sind wir jetzt am Diskutieren. Also ich meine, das muss mich dann halt fragen, oder? Will man einen reformierten Gottesdienst haben? Aber ich denke, ich halte sehr wenig von Sachen müssen so oder so sein.
Also andere Religionen haben auch Platz.
Auf jeden Fall. Also ich meine, in dieser Hinsicht, ich werde meine Gottesdienste nicht interreligiös machen, das mache ich nicht. Aber jede Person ist willkommen.
Wieso eigentlich nicht? Das wäre doch jetzt genau das. Oder interreligiös, aber fokussiert auf queere Menschen.
Weil ich reformierte Pfarrerin bin. Also ich habe ein Gelübde abgelegt, oder? Und ich bin reformiert. Das ist, wer ich bin. Das wäre wie wenn ich zum FC Bayern würde gehen, an einen Fußballmatch und mich würde aufregen, dass dort kein Gigakonzert ist. Also das würde ja auch niemand machen. Das ist ja genau so eine absurde Vorstellung, oder? Ich meine, ich kann nicht für den Islam reden. Ich kann nicht fürs Judentum reden. Das wäre so überhoben, wenn ich das machen würde. Es wäre mega arrogant ihnen gegenüber. Und darum, ich bin eine reformierte Pfarrerin, aber bei mir sind alle willkommen.
Was ist dein grösster Wunsch jetzt, nachdem die Ehe für alle angenommen worden ist?
Mein Wunsch ist, dass wir noch enger zusammenwachsen dürfen. Dass die Gemeinschaft, die wir wirklich erleben durften, die letzten Monate, die mich wirklich oft, auch jetzt immer noch, zu den Tränen rührt. Dass das bleiben darf. Mein Wunsch ist, dass wir immer wieder aufeinander zugehen, auch als Kirche. Dass wir auf queer Menschen zugehen und umgekehrt, was ich auch erleben durfte. Dass das, was hier angestoßen ist, wurde, weitergehen darf. Und dass wir uns weiterhin als Gesellschaft dafür einsetzen, dass queer Menschen in der Mitte von uns sind. Oder? Ich denke, dass wir als Homosexuelle und Bisexuelle angekommen sind, ist eine Sache. Das Thema Trans, da haben wir noch ganz einen langen Weg vor uns.
Priscilla Schwendimann, danke vielmals fürs Vorbeikommen und das spannende Gespräch.
Beste vielmals, ich darf kommen.
Das ist «Mies Zürich».
Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.